Esma El-Idrisi ist Expertin für DEIB und AGG. Was diese Abkürzungen bedeuten, was sie mit Fußball zu tun haben und wo sie Verbesserungsbedarf im Sport sieht, darüber sprechen wir unter anderem in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 101 von Flutlicht an. Erstmal nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank für die tollen Nachrichten, die auch nach der Ausstrahlung der 100. Folge noch bei mir eingetrudelt sind. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über diese Wertschätzung gefreut und immer noch ganz rote Bäckchen. Und jetzt lassen wir aber das Jubiläum ganz offiziell hinter uns und es geht wieder ausschließlich um meine tollen Gästinnen. Und heute ist bei mir die ganz famose Esma El-Idrisi, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Mara.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Du bist Expertin für DEIB und AGG, also das bedeutet einmal Diversity, Equity, Inclusion und Belonging und dann Antidiskriminierungsrecht. Bist da als Expertin und Speakerin unter anderem unterwegs. Jetzt für Menschen, die noch nie davon gehört haben und sich so denken, Expertin für was, kannst du vielleicht kurz ein bisschen erklären, was deine Arbeit inhaltlich ausmacht?
Mhm. Genau, also das geht bei DEIB eigentlich geht es da um die Frage, wie können wir Unternehmen, Organisationen, egal welche Institutionen so schaffen, wie können wir die Strukturen da so schaffen, dass Menschen sich gesehen, gefördert fühlen, dass sie Zugang zum Arbeitsmarkt haben, wenn sie im Arbeitsmarkt sind, dass sie keine Diskriminierung erfahren und wenn sie das tun, dass sie da Schutzräume haben. Also eigentlich geht es um die Frage, wie können wir die Menschen so annehmen, wie sie sind am Arbeitsplatz, und ich berate Unternehmen und so weiter dahingehend, dass sie sich inklusiv und diskriminierungssensibel aufstellen, dass sie genau diesen Raum bieten und die Strukturen, die dazu notwendig sind.
Mhm. Ich finde besonders spannend, ehrlich gesagt, das B, also Belonging, also das sagt ja was darüber aus, dass es wichtig ist, nicht nur, ich sag mal, so eine Akzeptanz zu haben, sondern dass es um viel mehr geht. Nämlich es geht darum, dass im Prinzip alle Personen in Strukturen das Gefühl haben, tatsächlich dazu zu gehören. Und mich würde interessieren, wie gehst du mit diesem speziellen Punkt um? Weil da geht es ja, also ich finde das deswegen so entscheidend, weil das eigentlich ja aussagt, es geht nicht nur um Formales, es geht nicht nur darum zu sagen, ich mache jetzt hier diese Häkchen, sondern es geht wirklich um einen strukturellen Wandel auch von Haltung und von Umgang miteinander.
Mhm. Genau, das, also in der Regel werden eigentlich nur die ersten drei Buchstaben genannt, DEI, also Diversity, Equity, Inclusion. Und wenn man so will, ist Diversity die Vielfalt, das ist die gesellschaftliche Realität, in der wir uns befinden, die müssen wir gar nicht herstellen, die ist da. Equity ist Chancengerechtigkeit, also nicht Gleichheit, weil nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat dieselben Chancen. Und selbst wenn man jedem Menschen die gleichen Chancen gibt, ist das immer noch ein Problem, weil wir dann nicht angemessen auf den Menschen zugeschnittene Chancen vergeben haben. Das reicht nicht aus. Inklusion ist eine typische Quote. Wir nehmen den rein, der ist inkludiert, der Mensch, und fertig ist. Aber Belonging ist die Königsdisziplin, wenn man so will. Man ist drin, man ist gesehen, in dem Sinne, dass man jetzt Teil eines Systems, einer Organisation, eines Unternehmens ist. Aber dieses Gefühl entstehen zu lassen, dass man sich zugehörig fühlt, das ist ganz eng gekoppelt, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, mit Equity, mit Chancengerechtigkeit. Mhm. Wenn man sich gerecht behandelt fühlt, wenn man sich über diese gerechte Behandlung nochmal wertgeschätzt fühlt und gepusht fühlt, dann entsteht so etwas wie Belonging, wie Zugehörigkeitsgefühl. Und das sorgt und das ist tatsächlich auch empirisch und wissenschaftlich erwiesen, das sorgt dazu, dass Menschen dann anfangen zu liefern, Leistung zu liefern, und zwar wirklich von Herzen.
Ja, sehr spannend. Ich muss sowieso sagen, ich habe mich in der Vorbereitung auf die Folge heute total auf deiner Homepage verloren. Ich finde die extrem stark.
Danke.
Ja, also aus wirklich ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen finde ich, bekommt man, was glaube ich ja auch gewollt ist, einen total guten Eindruck von dir als Expertin und als Mensch. Und dann finde ich auch spannend, dass du dich entschieden hast, total offen damit umzugehen, dass du eben dir auf der einen Seite Expertise auf unterschiedlichen Ebenen eben erarbeitet hast, aber dass du sie eben auch auf einer emotionalen Ebene mitbringst durch deine persönlichen Erfahrungen. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu der Entscheidung sagen, diesen transparenten Umgang zu wählen?
Ja, also vielen Dank erst einmal. Es bedeutet mir unglaublich viel, dieses Feedback in Bezug auf meine Homepage, weil ich mich sehr, sehr schwer getan habe damit. Ich habe sie selbst erstellt mit einem Crashkurs durch meine liebe Freundin Nathalie. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie will ich das aufziehen? Will ich das in einem professionellen Rahmen machen, wie man Professionalität versteht. Das heißt nüchtern, alle persönlichen Elemente so abstrahiert davon. Oder will ich das machen, genauso wie dieses DIB auch funktioniert, mit menschlichem Zugang, mit menschlicher Erfahrung. Und will ich dann auch ein Stück weit Professionalität neu definieren? Und als ich mir genau das gestellt habe, dachte ich mir, okay, jetzt gehst du all in. Jetzt, ich weiß, das ist ein Stück auch Verletzlichkeit, die du da zeigst, aber Menschen wollen einen persönlichen Zugang und den habe ich. Also warum sollte ich ihn verleugnen?
Ja, finde ich richtig, richtig gut. Also du schreibst unter anderem, du arbeitest seit 12 Jahren in dem Bereich. Du hast in Verfassungsrecht promoviert und geforscht zu Verfassungs- und Antidiskriminierungsrecht und hattest unter anderem eine Leitungsstelle inne, in der es um die Karriereförderung mehrfach diskriminierter AkademikerInnen of Color geht. Und hast dich dann aber auch sehr bewusst dazu entschlossen, komplett in eine Freiberuflichkeit zu gehen. Was hat den Entschluss mitgeprägt?
Ja, auch da, ich würde nicht von kompletter Freiwilligkeit sprechen. Ich würde von systembedingter Freiwilligkeit sprechen, weil das, was mich letztendlich dazu bewogen hat, ist der Arbeitsmarkt, um ehrlich zu sein. Ich habe dann angefangen, irgendwann mal mich wieder zu bewerben und habe festgestellt, mit meinem Profil haben ganz viele Menschen schon lange den Head-Off erreicht. Es gibt Menschen, die ich kenne, die haben mit einem Jahr Berufserfahrung sind sie auf Head-Off-Stellen gekommen, also Leitungsstellen von DEI. Und Senior Manager, Senior Consultant und Head of, nur diese drei kommen für mich in Betracht mit meinem CV. Und ich wollte nicht mehr unter diesen Bezeichnungen und eingestellt werden. Und ich habe leider festgestellt, dass der DEI-Markt, so wie er gerade ist, nicht bereit ist für eine Hijabi auf dieser Position. Es hagelte wieder Absagen. Ich musste wieder zuschauen, wie Menschen mit, also wirklich tatsächlich nicht einmal 5% meines CVs und meiner Expertise eingestellt werden anstelle von mir. Und dann dachte ich mir, okay, gut, jetzt reißt du so, jetzt machst du den Schlussstrich hier und machst dich selbstständig. Als externe Beraterin wollen dich die Unternehmen. So, da steigen meine Aufträge exponentiell und man will dich nicht in der Festanstellung. Gut, fair enough, dann aber in die Selbstständigkeit. Und das hat nicht nur so einen systembedingten also eine Notwendigkeit für mich ergeben, sondern tatsächlich bin ich der Überzeugung, so wie es jetzt läuft, ist externe Beratung sowieso die bessere. Das hört sich jetzt so an, als ob ich meine Leistung verkaufen würde. Aber wenn ich das detaillierter beschreiben darf, wenn man von extern kommt, hat man kein System, in dem man sich erst einmal einfügen muss. Man kann relativ nüchtern und ungehalten von außen auf Prozesse schauen und strategisch beraten und nochmal mit einer ganz anderen Deutlichkeit auf Missstände in Unternehmen und Organisationen aufmerksam machen. Ich war ja auch in Festanstellungen in diesem DEI- und AGG-Kontext. Und klar, also da hat man weniger Freiheit, das zu machen. Insofern, es ist eine notwendige Entscheidung gewesen, aber auch eine Entscheidung, die ganz viele Vorteile mit sich bringt. Und ich bin jetzt, kann ich sagen, sehr, sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
Systembedingte Freiwilligkeit finde ich eine fantastische Umschreibung. Und du hast gerade gesagt als Selbstbeschreibung Hijabi, vielleicht für die Personen, die kurz innehalten mussten und sich fragen, was gemeint ist. Du trägst selbst Hijab und korrigiere mich gern, wenn das nicht stimmt. Aber mein Eindruck ist, es gibt fast kein Thema in der Gemengelage von, ich sag mal, Frauenrechten, Religion und Gesellschaft, das so übergriffig letztlich thematisiert wird gegenüber derjenigen, die es betrifft, also Frauen, die es eben tragen. Und du musst ja vermutlich jeden Tag auch einen Umgang mit diesen Übergriffigkeiten finden, oder?
Ja, also definitiv. Es ist jetzt auch kein Gefühl mehr, wovon wir sprechen, wenn wir über den Ausschluss von Hijabis am Arbeitsmarkt reden, sondern es ist, also auch da haben wir Zahlen schon seit Jahren, dass Kopftuch tragende Frauen am Arbeitsmarkt die Gruppe sind, die am meisten benachteiligt werden. Und das kommt natürlich auch immer darauf an, hat man das Kopftuch und ist im Niedriglohnsektor, dann hat man relativ gute Chancen. Wenn man aber hochqualifiziert ist, dann hat man quasi die A-Karte gezogen und muss sich in der Regel bis zu 7-mal mehr bewerben. In meinem Fall waren das über 10-mal mehr Bewerbungen als der Durchschnitt. Also es, je nach Bereich, im sozialen Bereich lässt man eher Hijabis zu auf Leitungsebenen. Im Managementbereich ist ein sehr hart umkämpfter, immer noch weißer Bereich. Und die DEI, muss ich gar nicht viel sagen, wenn man sich die DEI-Stellen anschaut, werden sie ganz, ganz häufig von weißen Frauen besetzt.
Was eigentlich ja auch eine Absurdität in sich ist. Wir haben uns kennengelernt bei einer sogenannten Match-Veranstaltung von The League Community, also Treffen, bei denen es eben darum geht, in einem, ich sag mal, geschützten Raum zu netzwerken, mit einem Schwerpunkt auf Fußball, aber eben auch mit Personen, die nicht unbedingt originär aus dem Fußball kommen. Einige Personen hinter der League Community waren auch schon meine Gästin hier. Ich verlinke die Folgen auf jeden Fall in den Shownotes für diejenigen, die den Podcast nicht von Anfang an hören und da vielleicht nachhören wollen. Und ich erinnere mich, dass du da gesagt hast, wie vielen Leuten die Abkürzung, und ich weiß, ich bin schuldig, ich habe es auch am Anfang wieder gemacht, Akronyme immer als eins zu sprechen, also DEIB oder eben DEIB, nach wie vor nichts sagt. Und es ist vielleicht ein bisschen platt, aber ich habe mich so gefragt, ob Diskriminierungen, wenn sie nicht bewusst gewählt sind, vielleicht auch immer ein Problem dessen sind, wie wenig Menschen sich einerseits ihre Privilegien bewusst machen und andererseits über die eigenen Erfahrungen hinausschauen. Würdest du das so bestätigen?
Ja, ich würde das schon bestätigen. Ich meine aber, selbst der privilegierteste Mensch weiß, wie sich manchmal Ausschluss fühlt. Und das ist meine Einfallstür in allem. Selbst wenn man, wenn ich jetzt Führungskräfte schule und es gibt einfach irgendwie eine 90%-Quote von weißen Männern, dann kann ich immer noch zum Beispiel an eine geschlechtsspezifische Diskriminierung anschließen, wenn ich zum Beispiel über Elternzeit von Vätern rede oder im Alter. Alter kennt kaum eine, also keine Diskriminierung. Und da ist jedes Geschlecht mit gemeint. Es sei denn, man ist auf einer beratenden Funktion oder es geht um eine beratende Funktion, dann sind wieder ältere weiße Männer so die Vorreiter, weil da die ganzen Stereotype auftauchen. Aber ich glaube, es geht bei DEIB geht es vor allen Dingen oder oftmals auch darum, Anhaltspunkte oder Überschneidungen zu finden zwischen der eigenen verletzlichen Erfahrung und dem, was andere vielleicht erfahren haben in ihrem Leben. Um ein Beispiel zu nennen, ich habe in einer Kommunalverwaltung eine Befragung durchführen lassen und da ging es um sehr tiefe Fragen. Ich würde sagen, ich habe keinen tieferen Befragungsbogen gesehen bisher, wo nicht nur nach Diversity-Dimensionen gefragt werden, sondern auch wirklich nach konkreten Diskriminierungen, wenn diese Diskriminierungen passiert sind, wann sie passiert sind, auf welcher Entgeltstufe man ist. Also ein Fragebogen vorgelegt, der am Ende wirklich sagt, wo unsere Baustellen sind, an die wir dann arbeiten. Und dann kam eine sehr privilegierte weiße Frau, die auch Führungskraft war, zu mir und sagte, ja, also ich verstehe das alles nicht und das ist total, also ich kann das nicht nachvollziehen und ich weiß auch nicht, wie man ständig auf Diskriminierung rumhacken muss. Und dann habe ich gesagt, haben Sie denn jemals ein Gefühl von Ausschluss in Ihrem Leben gehabt? Und dann meint die so, nach sehr langer Überlegung meint die so, doch, als kleines Mädchen wurde ich weiß jetzt nicht, ob sie katholisch oder evangelisch war, je nachdem, aber das Dorf, in dem sie war, war mehrheitlich der anderen Konfession zugehörig. Mhm. Und sie sagte, ich wurde einmal in einem Unterricht ausgeschlossen, nur weil ich eine andere Konfession hatte. Und das hat sich so schlecht angefühlt. Und da liegen mehrere Jahrzehnte zwischen genau dieser Erfahrung und der Erinnerung heute. Und dann meinte ich zu ihr, und das ist eine Erfahrung in ihrem Leben. Und schauen Sie, wie tiefgreifend sie ist. Sie erinnern sich immer noch an diesen Ausschluss.
Ja.
Und das erleben Menschen tagtäglich. Und deswegen braucht es diese Erfahrung, diese Befragungen. Und dann war erstmal für diesen einen Moment ein sehr tiefes Verständnis geschaffen für diese Materie.
Ja, das ist echt spannend, dass das eben immer über die persönlichen Erfahrungen geht, ne? Und dass man Leute darüber auch eben ins Boot holen kann. Aber eigentlich müsste es ja eine Bereitschaft eben geben, das auch erstmal anzunehmen, wenn man es von anderen hört, ohne sich auf die persönliche Erfahrung irgendwie zu besinnen. Jetzt fragen sich vielleicht einige unserer StammhörerInnen weniger, aber einige der HörerInnen, die heute vielleicht mal reinkommen und nicht regelmäßig hier im Podcast sind, was das alles mit Fußball zu tun hat, worüber wir sprechen. Und ich würde ja sagen, wenn diese Frage aufploppt, so nach der Viertelstunde, die wir hier miteinander gesprochen haben, ist es schon klassisch auch für viele Bereiche im Fußball und quasi ein Teil seines Problems. Jetzt hast du ja selbst gesagt, du kommst natürlich nicht aus dem Fußball. Als eine, die diesen Sport von außen aber betrachtet, was sind so Eindrücke, wenn man dich nach Fußball fragt, so spontan?
Naja, also nach ein paar Jahren Berufserfahrung im DEI ist es tatsächlich so, dass man eine Brille ständig auf hat und scannt, was man sieht. Und dann scannt man auch eben die Fußballwelt. Und jetzt mit Roots Against Racism, wo ich Vorstandsmitglied bin, habe ich nochmal einen verschärften Blick auf diese Welt, auch auf die Sportwelt im Allgemeinen. Aber was ich sagen kann ist, wir wissen es alle, das ist redundant fast, das zu sagen, aber Fußball ist eben klassisch männlicher Sport. Und er ist strukturell homogen und exklusiv. Es gibt quasi kaum Berührungspunkte, wenn man so will, mit den Themen Diversity, Equity, Inclusion. Weil in der Regel, schaut man sich die Führungsriegen an, sind es weiße, cis-männliche Perspektiven, die da dominant sind. Und ich glaube, das hat, dass gerade solche Bereiche, die weiß sind, die cis-männlich sind, wo nochmal Aspekte wie patriarchalische Denkstrukturen, Auswahlkriterien und so weiter eine Rolle spielen, braucht es umso mehr DEI, braucht es umso mehr eine Öffnung, weil Fußball tut nichts anderes, als wie jede andere Sportart spiegelt es gesellschaftliche Machtverhältnisse wider. Der Fußball, würde ich sagen, vielleicht noch mal einmal mehr, weil er so präsent auch und so breit in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung da ist. Man sagt ja immer, dass beim Fußball eben das ein Spiegelbild der Gesellschaft und alles, was sich in der Gesellschaft abspielt, Rassismus, Sexismus, Ableismus, ja, Queerfeindlichkeit, das spielt sich ja auch auf dem Feld und in den Strukturen ab. Insofern glaube ich zumindest und bin davon überzeugt, dass die Einbindung von DEIB im Fußball, aber auch in allen anderen Sportarten definitiv ein integraler Bestandteil von auch Veränderungen sein muss.
Ja, total spannend. Zu Roots kommen wir im Verlauf der Folge auch noch mal ein bisschen genauer. Was ich beim Fußball auch immer wichtig finde zu betonen, also weil wir hatten das hier im Podcast zuletzt häufiger, dass es ja so diese Wunschannahme gibt, dass Fußball so dieser Ort ist, der offen ist für alle. Und wenn man genau drauf schaut, dann ist es aber nicht so. Und es ist wichtig, das zu behandeln. Und das bedeutet auch nicht, dass man dem Sport eben seine integrative Kraft abspricht, die er definitiv hat, aber die hat er eben und dann kommen Hürden und diese Hürden muss man quasi abbauen, bevor er sie auch entfalten kann. Und was ich ganz, ganz spannend finde, wenn man sich die verschiedenen Ebenen von Fußball anschaut, dann ist es ja so, dass Diversität sich am ehesten auf dem Feld wiederfindet. Also die Spieler sind deutlich diverser als andere Bereiche im Fußball. Dann ist eine weitere spannende Beobachtung, das gilt tatsächlich im Fußball der Männer, zumindest in Deutschland, eher als im Fußball der Frauen, der da deutlich weniger divers ist. Bei Fans ist die Diversität dann schon geringer. Und wenn wir dann eben in verantwortliche Positionen schauen, dann gibt es erst recht einen Mangel. Ist das das, was du vorhin schon so ein bisschen gesagt hast mit den gesellschaftlichen Bereichen? Also, dass man klassischerweise festhalten kann, selbst wenn man auf einen Bereich schaut, in diesem Fall jetzt den Fußball, teilt der sich ja wieder in unterschiedliche Sektionen auf. Und Diversität ist eben von Sektion zu Sektion total unterschiedlich. Und das hat auch wiederum, das ist jetzt eine sehr komplizierte Frage, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, das hat dann auch innerhalb des Fußballs wieder was mit gesellschaftlichen und mit Machtstrukturen zu tun. Richtig?
Ja, absolut, absolut. Also wir können und deswegen als DEI-Beraterin, du berätst ja jegliche Art von Organisation und es ist tatsächlich, es sind immer die gleichen Sachen, die auftauchen. Du sagtest vorhin, Fußball hat eine integrative Kraft, definitiv. Würde ich genauso unterschreiben. Aber warum gibt es dann laut DOSB schätzungsweise 700 bis 800 Migrantensportvereine? Das ist doch für sich eine Zahl, mit der wir uns beschäftigen müssen und wo wir hinterfragen müssen, warum entstehen sie überhaupt? Und ich glaube, sie entstehen auch, weil die integrative Kraft von Fußball erst einmal irgendwo seine Grenzen hat. Und zwar nicht nur auf EntscheiderInnen-Ebene, sondern tatsächlich beim Zugang, beim Talentscouting und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn die Leute da sind, man fühlt sich vielleicht ausgeschlossen. Und ich glaube, dass Migrantensportvereine eine Art Safer Spaces sein können und auch so begriffen werden. Unser Vizepräsident Younes Kamil forscht genau zu diesem Thema. Und ich glaube, dass diese integrative Kraft seine Grenzen hat, wenn man die IB im Fußball nicht mit berücksichtigt. Und ich glaube aber, dass gerade der Fußball unglaubliches Potenzial hat, wenn man auf EntscheiderInnen-Ebene divers besetzt, rassismuskritisch besetzt, diskriminierungssensibel besetzt, dass er dann unglaubliche integrative Kräfte freigeben kann. Und das gilt für jede Sportart, aber insbesondere für die des Fußballs, würde ich sagen.
Vizepräsident, sprichst du wieder Roots an, ne? Nur um es für die HörerInnen klar zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, weil du jetzt gerade gesagt hast, also man muss sich fragen, warum bilden sich diese Strukturen, diese Vereine überhaupt, dass es da wahrscheinlich auch wieder stark um den Faktor Be, also Belonging, Zugehörigkeit geht. Sache, die ich dich gerne noch fragen würde, warum glaubst du, wenn man sich den Fußball anschaut, dass Diversität im Frauenbereich, der ja an sich schon, würde ich sagen, der offenere und inklusivere Bereich ist. Aber warum ist es dann trotzdem so, dass wenn man auf Spielerinnen schaut, die Diversität im Frauen- und Mädchenbereich noch weniger ist als im männlichen Bereich?
Boah, das würde ich kann ich nicht mit Gewissheit beantworten, aber ich glaube, dass der Affinity Bias da eine Rolle spielt. Menschen wählen die Menschen aus, die einem ähnlich sind. Mhm. Was vielleicht auch ein Faktor ist, ist, dass, und das ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, aber auch so ein bisschen gestützt auf Rassismusforschung. Ich glaube, dass die Stereotype, die man migrantisierten Männern zuschreibt oder vor allen Dingen schwarzen Männern, ja, ich will sie jetzt nicht gerne wiederholen, aber wir wissen, was damit gemeint ist, dass es genau diesen Spielern zugutekommt und dass dieser Bias bei schwarzen Frauen, bei anders rassifizierten Frauen vielleicht weniger präsent ist in den Köpfen. Das, glaube ich, ist ein Bestandteil oder ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Dann glaube ich, dass der Frauenfußball, der besteht ja noch nicht so lange wie der Männerfußball, meines Wissens nach, korrigiere mich da gerne, also als etablierter Profisport. Ich glaube, dass diese Entwicklung, die wir im Männerfußball haben, dass die uns auch zahlen oder jahresmäßig beim Frauenfußball fehlt. Und jetzt nochmal ein Widerspruch. Eigentlich sollte gerade der Frauenfußball, weil man da eben die Betroffenheit und Diskriminierungsdimension des Geschlechts hat, eher offen sein für andere Diversitätsmerkmale.
Ja, definitiv. Ganz kurz, also zum einen wichtig von dir, dass du sagst, die rassifizierten Zuschreibungen nicht zu wiederholen. Ich würde in Sachen Verständnis, also dass die HörerInnen auch tatsächlich sich ein Bild machen können, wovon wir sprechen, darauf verweisen, dass ich in den Shownotes Literatur dazu verlinke, inwieweit es fälschliche Zuschreibungen bei AthletInnen gibt, je nachdem, ob wir von schwarzen AthletInnen oder von weißen AthletInnen sprechen, die eben also lange, lange, lange widerlegt sind, die sich aber leider sehr, sehr hartnäckig auch innerhalb von Sport-Communities halten. Ja. Zum Zweiten, was das Thema angeht, wie alt ist Fußball der Frauen? Ist es tatsächlich so, dass Fußball der Frauen nicht jünger ist als Fußball der Männer? Es ist aber so, dass Fußball der Frauen eben immer wieder gegen strukturelle Schwierigkeiten und auch gegen Verbotsphasen kämpfen musste. Und das ist deswegen, und das ist ja das, was du dann letztlich auch ergänzend noch dazu gesagt hast, dass es also nicht diese nahtlose Entwicklung gibt und es deswegen auch in dem sogenannten Profibereich, also wir sprechen dann von den Lizenzspielerinnen, eben natürlich eine jüngere Entwicklung gibt durch diese Verbotsphasen und durch diese Widerstände, gegen die man immer wieder ankämpfen musste. Mhm. Was du gesagt hast, finde ich total wichtig. Es muss eine größere Offenheit geben. Ich glaube, an vielen Stellen im Fußball der Frauen gibt es die auch. Es ist dann wieder so ein bisschen so dieses Scheuklappenthema, ne? Also es reicht nicht zu sagen, wir sind offen, sondern man muss auch ganz konkrete Fördermaßnahmen anbieten, um diese Offenheit quasi in die Realität umzusetzen. Also das ist was, was ich ganz wichtig finde, generell im Fußball, es genügt nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, aber wir sind doch offen, ne? Sondern es muss eine Reflexion darüber stattfinden, aber warum werde ich dann nicht als offen wahrgenommen und was kann ich machen, um diese Offenheit, von der ich immer spreche, quasi in der Realität auch umzusetzen.
Ja, das Ding ist auch, also wenn man sich jetzt auch, bleiben wir beim Frauenfußball oder beim Frauensportbereich, ich kann mir vorstellen, und diese Entwicklung wird es wahrscheinlich auch im Fußball geben, und gibt es wahrscheinlich auch, aber die nicht sichtbar ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Roots sich entwickelt hat. Dass wenn schwarze Frauen zum Beispiel oder anders rassifizierte Frauen sehr, sehr gute Leistungen, überdurchschnittliche Leistungen erbringen, man dann auf einmal das Geschlecht dieser Frauen diskutieren muss. Wir hatten das bei Iman Khalif in den Olympischen Spielen, die Boxerin, wo ihr dann abgesprochen wurde, eine Frau zu sein. Die ähnliche Diskussion hatten wir bei Serena Williams, wo man immer wieder gesagt hat, es kann keine Frau sein, keine Cis-Frau. Also auch da gibt es Entwicklungen auch innerhalb des Frauensports, die extremst einfach diskriminierend sind, ausschließend sind und wo Leistungen, gute Leistungen abgesprochen werden.
Ja, und wo wir ganz viel sprechen über das Thema gerade westlich konnotierter Sehgewohnheiten und wo mit diesen Ausschlüssen und Diskriminierungen eben also speziell schwarze Frauen oder auch anders diskriminierte Frauen ganz, ganz extrem zu kämpfen haben. Und das ist ein Thema, wo leider ein ganz schräger Fokus darauf ist, weil es dann immer so selbsternannte BeschützerInnen von Frauensport gibt, die da mit einer ganz also schrägen Agenda, muss man wirklich sagen, reingehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auch in Sachen Sichtbarkeit. Wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel aufmachen, du wirst engagiert von, sagen wir, einem Lizenzverein der Männer, die also in der ersten Liga ein Profiteam der Männer haben und außerdem in einer tieferen Liga ein erstes Frauenteam. Wie würdest du die Themen DEIB und AGG angehen? Was wäre so eine Basis, die du schaffen würdest? Was wäre so ein erstes Gespräch, was du mit den Verantwortlichen führen würdest inhaltlich?
Und welche Verantwortlichen würde das dann, also wirklich EntscheiderInnen für beide Gruppen?
Genau, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, so von der Struktur her, die meisten Fußballvereine haben ja dann einen Vorstand, die sind größtenteils männlich besetzt. Also da haben wir dann vielleicht 3, 4 Vorstandsmitglieder und dann gibt es vermutlich noch einen Aufsichtsrat. Da hat man dann vielleicht eher auch mal noch eine nicht männliche Person drin. Und wenn du mit diesen beiden Gremien ein Erstgespräch führen würdest, was würdest du denen sagen? Was sind die Punkte, wo man überhaupt erstmal ansetzen muss?
Naja, was ich häufig sage, ist, dass man einfach ins Lockere erst einmal Gespräch geht und über Strukturen redet, über ganz, ganz viele Fragen stellen tatsächlich. Wie bei einer klassischen Auftragsklärung würde ich auch da mir erst einmal vieles erklären lassen. Ich bin nicht unbedingt die Beraterin, die dann reingeht und sagt, okay, ich weiß jetzt alles über euch und so sollt ihr es machen, sondern wie läuft's bei euch? Was ist euch wichtig? Warum habt ihr mich zu Rate gezogen? Und dann auch wirklich spezifische Fragen stellen, die Strukturen offenlegen, ohne dass ich es machen muss. Mhm. Das ist so eine Herangehensweise, die ich gerne mache, wo wir dann letztendlich fast zu einem Powermapping kommen. So, wer sitzt wo und wie kann sich das alles auswirken auf bis zu den untersten Ebenen? Und wenn wir das gemacht haben, dann ist es in der Regel so, dass erst einmal ein Verständnis geschaffen worden ist, nicht unbedingt durch meinen Input, sondern durch deren Input. Und dann können wir so die nächsten Schritte überlegen. Was für eine Zielsetzung wollt ihr? Wie strukturell tiefgehend wollt ihr sein? Und dann müssen wir halt überlegen, so was gibt es denn für Best Practices? Und wir haben Best Practices, wenn man außerhalb deutscher Grenzen schaut. Die Premier League zum Beispiel hat den EDI-Standard, Pflicht für alle Clubs. Dann gibt es ein Drei-Stufen-Modell, Bronze, Silber, Gold, wo man dann den Fortschritt bei Vielfalt, Inklusion und Antidiskriminierung nach bestimmten Parametern immer wieder abprüft. Wie sind die verpflichtenden Schulungen für alle Mitarbeitenden? Gibt es AGG-Daten, also Gleichstellungsdaten? Wie ist es mit den Aktionsplänen? Wurden Ziele erreicht? Vor allen Dingen Community Engagement ist super wichtig. So wie ist es mit der Nachwuchsarbeit? Wie ist es mit den Sanktionen bei Nichteinhaltung? Das sind alles Sachen, die man andenken kann. Aber ich glaube, ein Power-Mapping macht erst einmal ganz vieles deutlich. Auswahlverfahren erklären und darstellen und auf Lehrstellen prüfen macht ganz vieles deutlich. Dann aber auch aktuelle Beispiele benennen. Menschen, die Profis sind, die wandern geradeaus, spielen in arabischen Staaten, werden gut bezahlt, fühlen sich dazugehörig, sind auf einmal glücklich. So, was macht das mit einem? Im Endeffekt, wir sind auch im Fußball, wie in jedem anderen Arbeitsbereich, sind wir in einem War of Talents. Und dann muss dieser Bereich einfach attraktiv gemacht werden. Und mit Attraktivität meine ich nicht nur gute Gehälter, weil mit guten Gehältern kann man Leute für einen gewissen Zeitpunkt und Zeitrahmen halten. Das haben wir bei Özil gesehen. Der hat sich gut bezahlen lassen, hat gut dann einfach Leistungen erbracht eine Zeit lang, bis dann dieser Vorfall kam mit Erdogan und dem Foto und so weiter. Und dann ist es sehr kurz gedacht dann auf einmal mit der Zugehörigkeit. Wir haben jetzt gerade Antonio Rüdiger, der aktuelle Fall, wo er sich definitiv falsch benommen hat, falsch verhalten hat, aber dann mit einem ganz anderen Doppelstandard sein Verhalten bewertet worden ist. Und wenn ich mir teilweise die Begründungen und die Bewertungen über ihn durchlese, das ist, also da ist wirklich tatsächlich auch hardcore rassistischer Mist dabei. Ja. Ja, wird mit einem Racial Bias sein Verhalten bewertet. Teilweise wird über ihn gesprochen wie mit schwarzen Jungs, deren Eltern ich beraten habe in der Schule. Er war ja davor schon verhaltensauffällig gewesen. Wörter wie wild werden dann gedroppt, wo ich mir denke, okay, wir haben hier noch ganz, ganz viel aufzuarbeiten, sowohl bei der medialen Berichterstattung, sowohl in den Sportshows, wo man nochmal differenziertere Diskurse führen kann über Fehlverhalten von SpielerInnen, als auch in den Strukturen, dass die Strukturen sicherstellen, okay, dass sie zum einen sanktionieren Fehlverhalten von SpielerInnen, aber auch SpielerInnen schützen vor weiteren Diskriminierungen.
Ist es so, dass man sagen kann, dieses Thema Belonging, das ist oft so eine Zugehörigkeit auf Zeit und sobald es dann einen negativen Vorfall gibt, wird diese Zugehörigkeit komplett entzogen?
Also ja, ganz klar ja. Das haben wir, wie gesagt, bei Özil gesehen, das haben wir bei Zidane gesehen, das haben wir jetzt immer wieder, taucht es auf bei Antonio Rüdiger. wo, und da muss man noch nicht einmal Fehlverhalten haben. Also wir erinnern jetzt im letzten Ramadan, wo er während einer Pressekonferenz das Fasten gebrochen hat. Das war ein Dattel und ein Schluck Wasser. So. Und da dann nochmal die Kritik aufmachen und wie respektlos das von ihm war und so weiter, muss ich alles gar nicht hier wiederholen. Mhm. Aber das sind alles Belonging-Aspekte. Das sind alles auch Aspekte, die man mitbewerten muss, wenn wir mit Sportvereinen und Sportverbänden sprechen. Das Ding ist, wir können keine Verbände und ich kann auch keine Unternehmen außerhalb des Sports beraten, ohne das politische Klima außer Acht zu lassen. Die Eichstrukturen und Programme und Bewertungen und Beratungen müssen auch immer in diesem politischen und gesellschaftlichen Kontext bewertet werden. Ansonsten laufen sie leer. Entweder sind sie realitätsfern oder sie bringen nichts den marginalisierten Menschen, die betroffen sind von dieser Realität, in der wir alle leben. Also das sind so, mir fehlt sehr oft der holistische Ansatz in der DEIB-Beratung. Und ja, die brauchen wir auch im Sport.
Ja, definitiv. Ich fand, was das angeht, auch wiederum auf deiner Homepage total spannend. Du benennst da als Themen Recht, Gerechtigkeit und Realität. Und das ist ja letztlich ein total wichtiger Gleichklang, weil es gibt eine Realität, die häufig mit Gerechtigkeit und mit Recht überhaupt nichts zu tun hat, ne? Das heißt, also ich verstehe das so, dass man immer aus der Realität heraus ansetzen muss, also gucken, wie stellt sich Realität gerade dar? Mhm. Was ist der Faktor Gerechtigkeit und wie kommen Menschen dann innerhalb dieser Strukturen zurecht? Kann man, also zu ihrem Recht, kann man das so sagen?
Ja, genau, also genau so. Und darum geht es ja im Kern bei DEIB. Es geht im Kern darum, dass man zum einen Schritt 1 anerkennt, dass wir eine Vielfalt haben, als Schritt 2 anerkennt, dass wir eine Ungerechtigkeit haben und dann im dritten Schritt sich zu überlegen, wie kommen wir aber dieser Gerechtigkeit näher? Und da gibt es ja ganz erprobte Mittel. Ja, wir haben das AGG, wir haben erprobte auch Diversity-Maßnahmen. Ich bin mir allerdings jetzt nicht mehr so sicher, ob verpflichtende Maßnahmen das Nonplusultra dieser DEIB-Geschichte ist, weil je mehr ich in diesem Bereich bin, je mehr auch an Forschungsergebnisse, insbesondere aus den USA kommen, desto mehr erhärtet sich für mich der Verdacht, okay, wir brauchen viel mehr ein Mindshifting, also so ein Change- und Transformationsprozess als gezielte, zwanghafte Maßnahmen. Weil wir haben auch leider Studien, die belegen, dass bei Pflichtveranstaltungen, bei Pflichtworkshops es sein kann, dass diejenigen, die sie belegen müssen, dann noch härtere Ressentiments entstehen. Weil Menschen sich nicht gerne zwingen zu einer Sache. Also ich habe dafür noch kein Zauberrezept, aber ich glaube, dass wir dass wir weiterdenken müssen und näher an die menschliche Psychologie Diversity-Maßnahmen anpassen müssen.
Das finde ich einen total spannenden Punkt. Ich habe mich das nämlich auch gefragt jetzt in Bezug auf Fußball, ne? Also der Schlüssel, um im Fußball Dinge quasi zu implementieren als Regel, sind ja immer die Lizenzbedingungen. Also man könnte zum Beispiel in die Lizenzbedingungen reinschreiben, dass eben bestimmte Maßnahmen, auch bestimmte Quoten in dem Bereich Vorschrift werden. Und dann wäre ja im Prinzip das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde eher dagegen sprechen. Jetzt hast du schon gesagt, du hast keine goldenen Mittel quasi, also du hast den goldenen Schlüssel nicht. Aber man kann schon festhalten, das Ganze rein über Überzeugungsarbeit zu machen, ist der schwierigste Weg auf jeden Fall, oder? Weil
Ja.
man muss ja dann auch die Leute irgendwie erreichen, die nicht so eine Grundoffenheit für die Themen mitbringen. Und die rutschen einem ja dann erstmal ein Stück weiter weg, oder?
Ja, definitiv. Also genau, noch einmal also zur Klarstellung. Ich sage nicht, dass verpflichtende Maßnahmen generell nicht gut sind. Aber wenn ich jetzt zwischen verpflichtenden Maßnahmen, und da gibt es ja ganz viele, wir könnten jetzt ein Beispiel nehmen mit der, sagen wir mal, BIPOC-Quote. Die verpflichtend einzuführen, macht viel mehr Sinn, als verpflichtende Schulungen in allen Sachen einzuführen. Weil auch das sagen jetzt eher neuere Forschungen, in dem Moment, in dem weiße, privilegierte Menschen auf einmal mit Marginalisierten arbeiten, ja, wo sie in Teams zusammenarbeiten, wo auf einmal Annäherung da ist, dann macht es eher, also das sorgt eher für ein Mindshifting, als wenn jetzt, stellen wir uns die BIPOC-Quote weg, die EntscheiderInnen-Positionen und die Gremien und so weiter absolut weiß bleiben, aber die Menschen dann ständig geschult werden. Also menschliche Begegnung ist ein größerer Erfolgsfaktor, als die menschliche Begegnung rauszulassen, das heißt die BIPOC-Quote zu verneinen und zu sagen, okay, jetzt, weißer Mann, musst du noch mehr Sensibilisierung machen. Und da wird dir dann gesagt, wie rassistisch du bist. Also zugespitzt formuliert, macht eine BIPOC-Quote sehr, sehr viel mehr Sinn.
Das finde ich einen total spannenden Punkt, weil es letztlich, ich glaube, das kann jede Person, die halbwegs offen durchs Leben geht, auch an sich selber festmachen. Das Entscheidende ist immer Begegnung. Also wenn man in seiner eigenen Blase und als Gleiche untergleichen sich bewegt und dann quasi in der Theorie lernt darüber, dass es noch mehr gibt, das wird nie so viel verändern, wie wenn man eben mit Personen in Kontakt und in Austausch kommt. Ja, also von daher gesehen, okay, spannend, das festzuhalten mit, wenn wir an Themen rankommen, dann ist eben letztlich Quote doch immer auch ein guter Motor, um eben so eine Veränderung erstmal anzustoßen und darüber dann auch so eine Überzeugung hoffentlich eben zu erlangen.
Ja, also es gibt natürlich aber auch Dinge, die man bei der NFL zum Beispiel gibt es die sogenannte Rooney Rule, die ist zurückzuführen, meine ich, auf Rodney, glaube ich, Rooney, der ein NFL Diversity Circle Mitglied, der das eingeführt hat und diese Rooney Rule besagt, dass bei neuen TrainerInnen und Führungspositionen mindestens eine Person aus einer unterrepräsentierten Gruppe, also meistens BIPOC, weil das komplette DEI-Management in den USA ist von Race ausgedacht, nicht von Gender, zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Und nur das besagt diese Rooney Rule. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die absolut sinnfrei ist, weil die sagt ja, die verpflichtet die Leute nur, dass man BIPOC einlädt. Die verpflichtet nicht, dass man erstens danach wirklich nachweist, woran es gescheitert ist, warum sie nicht eingestellt worden sind und so weiter. Also man muss, und auch da immer Regeln und Maßnahmen entwickeln, die nah an der menschlichen Psychologie ist. Und wenn ein Mensch rassistisch oder dem Affinity Bias oder sowas unterliegt, dann ja, wird er diese Person einladen zum Bewerbungsgespräch, aber von vornherein wissen, du bist jetzt mein BIPOC-Kandidat, mein Quotenkandidat, den ich einlade und dann wieder auslade, weil ich muss dich nicht einstellen. Und ich kann ein Häkchen setzen bei dieser verpflichtenden Vorgabe, dass man eben auch rassifizierte Menschen zum Bewerbungsgespräch einlädt. Diese Rooney Rule kann aber weitergedacht werden, indem man auch die Menschen dazu verpflichtet, eben zu begründen, warum sind sie nicht eingestellt worden? Warum wurden die Kompetenzen nicht gleichsam bewährt wie die der weißen KandidatInnen? Also auch da, wenn man, ich sage immer, der kompetenzorientierte Arbeitsmarkt, das ist unser Ziel. Und anhand dieses kompetenzorientierten Arbeitsmarktes, der ja Gerechtigkeit voraussetzt, der ja Zugang voraussetzt, der gerechte Chancen voraussetzt, anhand genau dieses Ideals sind Maßnahmen auszuwählen und auch gegenzuprüfen, immer wieder.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon ein bisschen dran gekratzt an zwei Themen. Zwar einmal, du bist im Sport noch gar nicht so lange unterwegs, ne? Und zum anderen, du bist jetzt aber in den Sport auch aktiv eingestiegen sozusagen, denn du bist im Vorstand von Roots Against Racism in Sports. Kannst du ein bisschen was sagen zur Entstehungsgeschichte, wer ihr seid und auch Zielsetzungen?
Also die Entstehungsgeschichte ist eigentlich relativ kurz. Otto Addo hat diese Missstände gesehen, wollte es ändern und ja, hat dann verschiedene ExpertInnen angesprochen. Daraus ist erst einmal ein kleineres Team entstanden und dann mit der Zeit wurde ich hinzugezogen. Wurde ein Dr. Özgür Özvatan hinzugezogen und jetzt auch zwei weitere Mitglieder hinzugezogen. Also unser Ziel ist, und wir sind alle BIPOC, wir sind alle ExpertInnen of Color, die entweder im DEIB-Kontext und AGG-Kontext Fuß gefasst haben und ExpertInnen sind oder eben und oder aus dem Sportbereich kommen. Und unser Ziel ist, genau diesen kompetenzorientierten Arbeitsmarkt zu schaffen. Unser Ziel ist, Gerechtigkeit in den Sport zu bringen, Zugang zu ermöglichen, Teilhabe zu ermöglichen. Und ich rede nicht nur über den Zugang zu SpielerInnenlandschaften, weil da sind wir ja relativ divers, sondern wirklich da, wo Macht ausgehandelt und verteilt und ausgeübt ist, ne, wird nämlich auf EntscheiderInnen und Funktionärsebene. Das zum einen und Roots Against Racism ist sozusagen auf drei Elementen basiert unser Konzept. Zum einen eben Empowerment. Ich habe ja gesagt, wir sind alle ExpertInnen of Color. Wir haben alle, wir bringen alle Erfahrungen von Rassismus mit. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Auf der anderen Seite sind wir fachliche ExpertInnen. Und genau dieses Wissen, diese zweipoligen Ressourcen wollen wir nutzen, um rassifizierte Menschen, ihre Belange, ihre Struggles, ihre Hürden sichtbar zu machen. Sie zu empowern, sie zu begleiten, auch bei Diskriminierungsfällen, sie strategisch auch zu begleiten, sie zu schulen, weil Empowerment ist auch ganz viel Bildung über die eigenen Diskriminierungshürden, manchmal auch über internalisierten Rassismus, über all das. Das ist so die erste große Säule. Dann haben wir Awareness. Das ist quasi, das spricht die weiße Seite an. Wie sind die Verbände aufgestellt? Wie sind die Vereine aufgestellt? Wie können wir da zu mehr Sensibilisierung, mehr Awareness führen, zu mehr Professionalisierung? Ich mag persönlich, und da spreche ich nicht für Roots, sondern als persönliche Expertin, für mich ist Sensibilisierung nicht unbedingt der passende Ausdruck. Ich verlange viel mehr von den Leuten, dass sie professionell sind. Dass, wenn Sie irgendwelche Vorbehalte haben, Sie sie bitte zu Hause lassen. Auch das ist ein sehr realistischer Ansatz, auch vielleicht aus meiner Erfahrung heraus, auch aus meiner Beratungserfahrung. Und da wollen wir eben die Leute hinkriegen, dass sie professionell mit diesem Markt, und das ist ein Markt, umgehen, dass sie Teilhabestrukturen schaffen und diskriminierungssensibel handeln und entscheiden. Das ist so die zweite Säule und das dritte ist Change. Und das ist wirklich auch, ja, eigentlich ist Change fast schon Empowerment und Awareness zusammen, aber Auch da liegt der Fokus eher bei den Verbänden und aber auch bei den Medienlandschaften. Wir wollen den Diskurs über rassifizierte Menschen im Sport und Nicht-Teilhabemöglichkeiten, den wollen wir sichtbar machen. Und wir wollen Strukturen schaffen, die zu einer Verbesserung führen.
Ja, vielen, vielen Dank für die auch so auf den Punkt gebrachte Zusammenfassung von dem Vorhaben, das ihr gemeinsam habt. Tatsächlich waren auch aus dem Personenkreis von Roots schon Menschen hier im Podcast zu Gast. Deswegen ist auch gerade in der Entstehungs- und auch Öffentlichmachungsphase von Roots die Begrifflichkeit hier schon ein, zweimal gefallen. Ich werde auch die Folgen verlinken. Otto Addo war außerdem, muss ich immer dann dazu sagen, auch mal bei Mainz 05 kurzzeitig ein sehr geschätzter Spieler. Ich habe ja hier den 05-Bezug, muss ich einfach nur einmal ganz kurz highlighten. ich finde es toll, dass, also wenn man immer so davon spricht, wie passen Dinge und Personen zusammen, ne? Diese Frage mit dem, okay, du hast jetzt den Sporthintergrund nicht und wirst jetzt aber da im Sport aktiv. Eigentlich das, wie du jetzt beschrieben hast, was die Zielsetzung ist von Roots, ich weiß gar nicht, ob dir das jetzt so bewusst ist, passt total gut auch wiederum mit einem Zitat von dir zusammen, was ich über deine eigene Arbeit gefunden habe. Du hast nämlich mal gesagt, ich möchte jeden Menschen erreichen, der von Diskriminierung negativ und positiv betroffen ist. Für die erstgenannte Gruppe will ich Sichtbarkeit erreichen, für die zweite Gruppe Awareness und im besten Falle Allyship Mindset. Und das ist ja genau diese Punkte, ja, die du gerade benannt hast, ja, ne, mit Empowerment und Sichtbarkeit. Und dieses Allyship-Mindset würde ja dann eben auch den Change, also die Veränderung eben mit anschieben. Insofern bist du da am perfekten Ort. ich würde von dir jetzt gerne vielleicht abschließend noch wissen, jetzt wo du dich in diesen Sport intensiver reinbewegst, warum ist Sport aus deiner Sicht ein guter Ort, um Veränderungen auch anzuschieben?
Ja, also ich bin ja nie als Profi in diesem sportlichen Bereich gewesen, aber habe immer, naja, nicht immer, immer wäre gelogen, aber immer öfter bin ich ja trotzdem irgendwie Teil der Sportwelt. Wenn man ein Schwimmbad betritt mit einem Bikini, war das sehr lange ein Problem. Wir haben jetzt vor ein paar Monaten nochmal Schlagzeilen gehabt, wo einer Muslima mit Hijab der Zugang zu einem Schwimmbad verwehrt wurde. Wir haben bei den Olympischen Spielen, wir erinnern uns, alle Hijab-tragenden französischen Athletinnen in dem Fall, wurde der Zugang zu den Olympischen Spielen verwehrt. Wenn man in Fitnesscenter sind, haben wir mehrere Gerichtsentscheidungen, wo Muslime aufgrund des Hijabs der Zugang verwehrt wird. Also das deckt sich mit meinen Erfahrungen und ich würde sagen, so das ist auch meine Hauptmotivation, warum ich glaube, Roots Against Racism ist aktueller denn je, ist auch ist notwendig. Es ist einfach notwendig und dazu muss man weder Profi sein noch sonst was. Man muss die Lebensrealitäten kennen, im besten Fall, und man muss das fachliche Know-how haben, um diese Realitäten, die wir in den Strukturen haben, zu verändern. Und selbst wenn ich nicht im Sport bin, ein BeraterInnenjob, der zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass man extern auf die Sachen guckt und einschätzt oder prüft, sozusagen, wo die Baustellen sind und wie man genau diese Baustellen lösen kann.
Ja, das ist eine sehr kluge Einschätzung und ich finde auch nochmal ganz wichtig diesen Hinweis mit was für manche vielleicht so eine theoretische Konstruktion ist eben gleichzeitig aber auch für ganz viele Menschen immer gelebte Realität. Also wo einige darüber diskutieren, wer im Schwimmbad wie Zugang hat, stehen andere dann halt vorm Schwimmbad und wollen rein und dürfen vielleicht eben nicht. Und das ist genau der Grund, warum diese Themen so wichtig sind und warum sie eben positiv ausgehandelt werden müssen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast mit mir zu sprechen. Ich fand das total bereichernd und spannend. Ganz herzliches Dankeschön dafür.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören und mich freut auch immer zu hören, liebe HörerInnen, was ihr zu den Folgen sagt. Meldet euch gerne wie immer. Ihr findet mich auf Instagram als @wortpiratin. Ihr könnt mir mailen an wortpiratin@marapfeiffer.de. Was gefällt euch? Was fehlt euch vielleicht noch? Wen würdet ihr hier gerne mal hören? Ich danke euch wie immer sehr für die liebevolle Begleitung dieses Podcasts und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!